Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere an diesen Mythos des alternativen Berlin der 90er Jahre, oder soll man sagen Klischee, Abziehbild. Eine alte Kaufhausruine, darin spontan eingerichtete Künstlerateliers, laute Kneipen, viel Graffiti, viele Touristen auf der Suche nach dem alternativen Berlin. Das Tacheles in Berlin-Mitte, Oranienburger Straße. Ein besetzter Ort, der 20 Jahre durchgehalten hat, bis die letzten Künstler vor 2 Jahren auszogen. Nach langen Streits mit Anwälten, Investoren und der Politik. Heute wurde der Grundstein für ein Immobilienprojekt gelegt, das angeblich das alte Tacheles sanft sanieren soll. Übrigens koordiniert vom Renommierbüro Herzog de Meuron. Das aber vor allem das Ganze da am Tacheles ein kommerzielles Großprojekt werden soll, mit Shopping-Mall, Büros und teuren Wohnungen. Ein bisschen Kultur soll auch rein, das sind die Vorgaben, aber sicher zu einem anderen Preis. Wo also bleiben noch bezahlbare Orte für Künstlerinnen und Künstler in der Stadt? Der Stadtsoziologe André Holm von der Humboldt-Uni in Berlin hat jedenfalls ein Problem mit diesem Investorenprojekt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was stört Sie an diesem neuen Projekt am Tacheles?
Na, es stört mich nicht so viel an dem neuen Projekt. Es stört mich viel mehr, dass das Alter da verloren gegangen ist, was sich Anfang der 90er Jahre entwickelt hat, weil das Tacheles als Teil der subkulturellen Szene, die sich gerade im Aufbruch nach der Wende in Ostberlin etabliert hat, eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil der sowohl Kultur- als auch Stadtentwicklungsgeschichte für Berlin eingenommen hat.
Aber kann man sagen, es hatte seine Zeit?
Naja, ganz offensichtlich. Also wir sehen das an vielen anderen Teilen, wenn wir an die Clubkultur denken, wenn wir an ganz viele selbstorganisierte Kultureinrichtungen aus der Nachwendezeit denken, dann zeigt sich im Nachhinein, dass diese Spielräume einer anderen Stadtentwicklung offensichtlich nur so lange Chance hatten, bis tatsächlich ökonomische Verwertungsinteressen die Dominanz der Berliner Stadtentwicklung übernommen haben.
Wer sollte denn dafür sorgen, dass es diese Freiräume, diese Spielräume, wie Sie sagen, gibt, auch in einem prosperierenden Immobilienmarkt?
Naja, wir sehen relativ deutlich, dass so ein prosperierender Immobilienmarkt, der ja immer von sehr hohen Ertragserwartungen geprägt ist, also ja, wer Millionen für ein Grundstück ausgibt, der kann dann keine kostenlose, selbstorganisierte Kultur anbieten, dass das ein großer Widerspruch ist. Und wer eine andere Kultur und eine andere Stadtentwicklung will, der wird das letztendlich diesen Verwertungsinteressen abtrotzen müssen. Also im Fall des Tacheles und vieler anderen Einrichtungen wäre es sicher sinnvoll gewesen, statt Grundstücke zu verkaufen, die dem Land Berlin gehört haben, ganz gezielte Ankäufe zu organisieren, um solche Nutzung möglich zu machen.
Und welche Rolle spielen eigentlich kreative Künstlerinnen und Künstler selber? Also wir haben jetzt über den Immobilienmarkt gesprochen, über die Stadtpolitik, aber was ist mit den Nutzern selbst? Wie war es zum Beispiel beim Tacheles? Machen wir es mal nochmal konkret an diesem Beispiel fest. Wurde da von den Nutzerinnen und Nutzern damals genug getan, um Lösungen zu finden?
Naja, man kann erstmal diese Szene von Kreativen oder von denen, die unkommerzielle Kunst- und Kulturprojekte organisieren, sozusagen sicher nicht verlangen, dass die wie so ein institutioneller Verband auftreten. Also das ist ja eine sehr amorphe Gruppe, da sind Künstlerinnen aus allen Ecken der Welt dabei gewesen, da sind sehr unterschiedliche Altersgruppen aktiv gewesen und die haben ja zunächst erstmal das auf die Beine gestellt, was dann als Tacheles auch bekannt geworden ist, nämlich einen Kulturort zu schaffen, der durch eine Vielfalt und sozusagen eine übersprudelnde Kreativität auch bekannt geworden ist. Und da finde ich die Anforderung, dass diejenigen, die ja schon mit ihrer Eigenaktivität einen sehr, sehr großen Beitrag für die Kulturentwicklung der Stadt leisten, jetzt auch noch zu Immobilienentwicklern und langen Stadtplanungsentwicklern werden sollen, fast ein bisschen überfordernd.
Aber es gab ja auch starken internen Streit, ohne jetzt in jedes Detail kommen zu wollen, aber es gab ja innerhalb der Tacheles-Nutzer auch heftigen Streit. Es gab, um es mal vielleicht etwas zu raffen, eine Art Kleinkrieg da mit Banken, Anwälten, Investoren, der Politik. Das zog sich ja über Jahre hinweg. Was würden Sie denn, sagen wir es mal so, Künstlerinnen und Künstlern, Kreativen für die Zukunft empfehlen, dass man sich stärker vernetzt, dass man Vereine gründet, dass man sich auch mit anderen zusammentut?
Das ist sicher die Aufgabe von selbstorganisierten Projekten, da bessere Lösungen zu finden, als sich am Ende mit Rechtsanwälten zu streiten. Und dafür gibt es ja auch Beispiele, also wenn wir etwa an die Elektromusikkultur in Berlin denken, die sich mit der Club Commission gemeinsames Gremium geschafft haben, die jenseits vielleicht von Konkurrenzen und Eigensinnigkeiten, die es da gibt, zumindest eine gemeinsame Handlungsfähigkeit entwickelt haben, um dann dem Senat von Berlin noch als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Also welche Bedingungen muss erfüllt sein, dass es Freiräume für Künstlerinnen und Künstler gibt in ja, einem so angespannten, einem so prosperierenden Immobilienmarkt in den großen Innenstädten in Deutschland? Kann das nur die Politik bewerkstelligen?
Na, wenn wir historisch sehen, wo haben sich solche Szenen etabliert oder wo gab es eine hohe Konzentration und viel Spielräume für diese Kreativität, dann kommen wir relativ schnell auf die Formel, das entsteht dort, wo es eine Abwesenheit von Planung und von Verwertungsinteressen gibt. Das wird nur dort gehen, wo es tatsächlich auch sowas wie ein öffentliches oder bürgerschaftliches Eigentum an Grundstücken gibt. Also es muss ja jemand sein, der keine Ertragserwartung auf dem Grundstück hat. Also ja, eine hohe Ertragserwartung und eine kreative Szene, die ohne ein kommerzielles Interesse erstmal drauf losarbeitet, das schließt sich ja aus. Und entsprechend müssten eigentlich solche Freiräume tatsächlich dort geschaffen werden, wo es sie nicht gibt, und dass diese Grundstücke aufgekauft werden, langfristig gesichert werden, vielleicht in Erbpachtverträgen an die Nutzergruppen gegeben werden, die eben so eine freie Entfaltung von Kultur und Subkultur ermöglichen.
Sie waren ja selber mal für eine gewisse Zeit in der Politik. Sie beraten auch heute noch den Berliner Senat, sind für die Linkspartei aktiv. Auch Sie sind ja, ich sag mal, nah dran an der Politik. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Perspektiven da genug gehört werden?
Na, also mische mich ja seit vielen Jahren in die Berliner Stadtpolitik ein, in der Regel aus der Perspektive von unten, also von Mieterinitiativen und anderen, die sozusagen in Konflikt zu den Planungs- und Verwertungsinteressen stehen. Und das ist das erste Mal jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass solche Stimmen überhaupt in der Politik einen Platz finden und gehört werden. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das die Leitlinien der aktuellen Stadtpolitik in Berlin tatsächlich bestimmen kann. Also ich habe vielleicht ein bisschen größeres Gehör, als das vor 10 oder 5 Jahren auch der Fall gewesen ist. Aber tatsächlich stehen in Berlin ja doch die ganz großen Herausforderungen von Stadtentwicklung, Wohnungsbau im Moment sehr stark im Vordergrund, wo gerade solche Konflikte und Freiräume für subkulturelle Szenen sozusagen schnell in den Hintergrund geraten.
Der Stadtsoziologe André Holm im Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Bitteschön.